sie hätten, Zitat, eine Monstermentalität und sie seien Krieger. Wer war das? Ja, genau. Sehr gut. Danke. Vielen Dank. Ich wirklich gedacht, also gibt es da keine Fußballfans? Also, es war der Mario Frick, Trainer des FC Vaduz. Bis jetzt sieht die Realität so aus. Vaduz hat 2-mal gewonnen, 5-mal unentschieden gespielt und die restlichen 10 Pflichtspiele haben sie verloren. Wir halten fest, Vertrauen oder Glauben zeichnet sich noch durch etwas anderes aus, als einfach nur durch ein cooles und ein lautes Motto. Es reicht nicht, sich einzureden, es kommt dann schon gut, weil man sich dann nach dem Aufstieg gerade auch zu Recht so richtig cool gefühlt hat, vielleicht ein bisschen euphorisch oder was auch immer. Am 16. August haben wir mit dem Zitat vom Trainer Frick eine Serie über das Vertrauen angefangen. Und heute kommen wir zum 5. Teil. Und damit die jetzt vielleicht nicht gerade jede Predigt haben mitbekommen haben, wollen wir heute alle Predigten wiederholen. Natürlich nicht in voller Länge, sondern ganz kurz in einer Minute. Ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber wir probieren es. Wir schaffen das. Wir sind mindestens so kriegerisch wie die Vaduzer, oder? Herzlich willkommen. Schnallt mich wirklich gerade an. Wir steigen gerade richtig ein, ready for take-off. Und wir sind so froh, dass Jesus mit an Bord ist, weil er ist der, der unsere Herzen berühren kann. Wirklich, es soll ja nicht nur ein Wort sein, das ihr da irgendwie aufnehmt und versucht, ja im Hirn einzuordnen, sondern es soll vor allem ins Herz rutschen, dass etwas passiert, das lebensverändernd ist. Und das ist so genial, Jesus, dass du jetzt da bist. Dass du da bist mitten unter uns. Dass du da bist in unseren Herzen innen sogar. Und danke, dass du jetzt da bist und dass du dein Werk tust. Unter uns, aber auch gerade in unseren Herzen. Weil du genau weißt, wie wir jetzt kommen, ob wir gerade schon so in Partystimmung waren oder ob wir noch irgendetwas mitgenommen haben, das ja, vielleicht einfach uns jetzt noch gerade bedrückt, das uns Sorgen macht, die wir nicht weiter sehen. Und Vater, ich bin so dankbar, dass du ein Gott bist, der es liebt, seinen Kindern zu begegnen und der es liebt, seine Kinder zu beschenken. Schenk, dass wir wirklich unsere Herzen auftun können. Dass wir wirklich hören dürfen. Dass wir empfangen dürfen und dass wir gestärkt werden dürfen. Dass wir an dem Punkt in unserem Leben dürfen berührt werden, wo wir uns doch schon lange nach einer Veränderung sehnen. Nach einem Schritt gegen vorne. Vater, ich glaube, dass das heute möglich ist. Ich glaube, dass heute Sachen dürfen in Bewegung gesetzt werden in unseren Herzen. Danke, schützest du das Ganze. Amen. Amen.
Merci.
Ausgegangen sind wir von Sprüch 3, 5, dann im August. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Und wir haben Psalm 32, 10 angeschaut, was heisst, wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Wir haben festgehalten, biblischer Glaube hat nicht nur mit dem Kopf zu tun, also so quasi Hauptsache in Glauben zu richtigen, sondern es schließt Herz und Hand mit ein. Ein authentischer Glaube hat mit Herz und mit Beziehung zu tun. Wir haben festgestellt, dass man das hebräische Wort «batach» folgendermaßen übersetzen kann. Das ist Vertrauen, das eben noch so viel mehr ausdrückt. Das ist nämlich wirklich ein «klammere-di an» oder sogar «klebt-di an». Wir haben all die Bilder ausgeführt. Oder «häng-di an». Verlade dich auf Gott mit deinem ganzen Herzen. Oder an ihm darfst du dich sichern, wie der Kletterer, der sich in steilen Felswand sichert. Im September ist es weitergegangen mit dem Zweifel. Wir kennen die Redewendung, dass Zweifel an uns nagen. Fragen wir uns mal, an was nagt der Zweifel eigentlich wirklich? Das letzte Moment. Ist es nicht schlussendlich wirklich an unserem Vertrauen in Gott? Ist es nicht dort, wo Zweifel aufkommt, haben wir plötzlich das Gefühl, dass Gott gleich auch ein bisschen überfordert ist, dass es gleich nicht so ganz im Griff hat. Wo Zweifel aufkommen, zweifeln wir an Gottes Möglichkeiten eigentlich. Der Ort in unserem Herzen, wo sich uns immer wieder neu die Vertrauensfrage stellt, das ist der eigentliche Kampfplatz von unserem Leben. Dort, wo Jesus vor dir steht, in einem Sturm, in deinem Leben, und wo er dir fragt, vertraust du mir? Dir alle haben das schon erlebt. Vertraust du mir? Vertraust du mir jetzt wirklich? Oder strabbelst du jetzt eben wieder um, hast all deine eigenen Strategien und so? Oder vertraust du mir? Und das ist eine umkämpfte Sache. Das ist ganz eine umkämpfte Sache. Es geht beim Vertrauen nicht um blinden Glauben, sondern es geht um ein Sehen im Dunkeln. Und im Dunkeln sehen, das heisst, sich auch in einer angsteinflößenden Situation eben nicht an den Umständen zu orientieren, nicht an den hohen Wellen, sondern an Gottes Verheißungen, die auch im Sturm gelten. Wir können Gott auch nicht mit einer Deal-or-No-Deal-Handlung irgendwie beeindrucken oder beeinflussen, das haben wir auch angeschaut. Beim Vertrauen gilt es schlicht und einfach, was schon im 5. Mose 29, 28 steht. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern. Wir lernen daraus, es gibt also Fragen in dieser Welt und vielleicht beruhigt dich das, weil du gerade im Moment so Fragen hast. Es gibt Fragen, die wir schon hier und jetzt beantworten können, wo wir schon hier und jetzt eine Lösung finden, aber es gibt Fragen und Spannungen, die möglicherweise erst in der Ewigkeit aufgelöst werden. Und das gilt es auszuhalten. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Es ist auch nicht anders gedacht. Es ist nicht so gedacht, dass wir jetzt schon auf alle Fragen eine Antwort haben und alles schon geklärt ist. Sonst wären wir schon fast im Himmel, oder? Es gibt Spannungen, die wir manchmal aushalten müssen. Und wenn du so in der Spannung bist, aktuell, du bist nicht falsch. Es liegt nicht an dir. Es gibt einfach manchmal die Situationen, wo es nichts anderes gibt, als auszuhalten. Mit Gott, der da ist, der hinter uns steht. Und das macht ja wieder den grossen Unterschied. Wenn wir ein Ja zu dieser Tatsache finden, wird nicht nur unser Gottesbild erweitert, sondern da kommt letztlich Ruhe in unsere Seele. Der Dietrich Bonhoeffer hat es mal so auf den Punkt gebracht: Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen. Und eben, gell, wenn wir daran denken, wie viele Verheißungen in der Bibel dass es gibt, dann können wir einfach nur Danke sagen dafür. Dann waren wir im Oktober. Im Sport ist jedem klar, dass von nichts nichts kommt. Aus Sicht der Bibel ist jeder ein Gewinner, der überwindet. In der Offenbarung wird das achtmal explizit erwähnt. Zum Beispiel, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Wer überwindet, dem wird die Krone geben vom Leben. Wer durchhaltet, wer den Kampf besteht, wer nicht aufgibt, eben, wer überwindet, der wird ein Sieger, der wird eine Gewinnerin sein. Und wir haben jetzt das 11. Kapitel vom Hebräerbrief mit all diesen Heldinnen, diesen Glaubensheldinnen angeschaut. Und die haben alle etwas gemeinsam gehabt. Ganz viele krasse Situationen, aber vor allem, sie haben auf Gott vertraut, sie haben Gott geglaubt. Sie haben trotz und in allen widrigen Umständen von ihrem Leben immer wieder ihren Vertrauensmuskel trainiert. Und das ist cool. Das kannst du und ich, wir können das auch. Unabhängig davon, wie entwickelt unser Vertrauensmuskel heute gerade schon ist oder eben noch nicht ist. Es gibt eine Parallele von unserem Vertrauensmuskel zum Wald, wie ein Förster mal gesagt hat. Wenn ein Wald nämlich gepflegt wird, dann entsteht dort neues Leben. Wenn die Pflege vom Wald vernachlässigt wird, dann stirbt er. Es gibt keinen Stillstand. Auch nicht in unserem Vertrauen in Gott. Entweder wächst unser Glaube, wir bleiben dran, dürfen erleben, wie unser Glaube stärker wird, unsere Beziehung zu Gott tiefer wird, oder er flacht irgendwie ab, es versandet. Im November, im letzten Teil, haben wir drei Möglichkeiten angeschaut, wie wir unseren Vertrauensmuskel konkret trainieren und stärken können. Der erste Punkt war, gehen wir die Sache nicht alleine an. Prediger 4,9, so ein bekannter Vers. Zwei sind besser dran als einen allein. Und nachher auch noch Jakobus 5, wo wir vertrauensvoll für uns beten. Das hat ebenfalls, dort liegt ein besonderer Segen drauf. Da passiert noch mal etwas, wo wir andere bitten, für uns zu beten. Wie cool haben wir jeden Sonntag praktisch ein Ministry-Team da, das genau das für uns macht, das uns so dient. Zweitens haben wir gesagt, halten wir unserem Misstrauen immer wieder Gottes Sichtweise entgegen. Gott sagt, dass eine Veränderung zum Guten immer, immer möglich ist. Bis zu unserem letzten Atemzug. Der Finn sagt dir ganz etwas anderes, das ist schon klar. Das sagt er vielleicht jetzt gerade, weißt du, vergiss es, du hast es total, für was auch immer, du hast total versagt, es hat keinen Sinn mehr, gib doch einfach auf. Das ist eine Lüge. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder auf Jesus fokussieren, auf seine Verheißung, auf seine Gedanken und dass wir nicht auf die Stimme vom Wind, die eben schon keimpenetrant manchmal sein kann und auch ganz subtil, er weiss genau wie, aber dass wir uns immer wieder an der Wahrheit orientieren. Und drittens, in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Begebenheiten, wo Menschen darum ringen können, zu glauben und zu vertrauen. Und das ist cool. Wir dürfen uns die Berichte nicht nur anschauen und sie aus einer gewissen Distanz lesen, oder Jünger im Sturm zum Beispiel, sondern wir dürfen die Geschichte auch als eine Einladung verstehen, uns in die Personen wirklich hineinzuversetzen. An ihrer Stelle zu erleben, wie Gott um ihres und somit eben auch um unser Vertrauen wirbt. Und dort, wo wir das tun, dort, wo wir mal in diesem Boot sitzen und rundum tobt der Sturm und wir haben wirklich Panik, Todesangst, wenn wir erleben, wie Jesus kommt und eingreift. Wir haben uns gefragt, und auf wen vertraust du jetzt? Dort wird es real, dort wird es praktisch. Und ich glaube, genau so, wenn wir reingehen, wenn wir in diesem Glauben dranbleiben, wenn wir Gott ein Stück weit herausfordern, wenn wir mit ihm in Kontakt bleiben, auch in diesen Momenten, wo wir das Gefühl haben, oh, es ist gerade ein bisschen ziemlich stürmisch in meinem Leben, dort darf unser Vertrauen wachsen und dann dürfen wir mehr und mehr wieder zu so einem Kind werden, das einfach bei seiner Mami zur Ruhe kommt und total entspannt ist.
Der Duden definiert Wagnis als ein riskantes Vorhaben. Du hast von dieser Galerie, von diesen Glaubensheldinnen geredet. Erinnere mich noch, was dort quasi wie als Überschrift am Torbogen steht. Der erste Vers im Hebräer 11. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und das macht ja die Spannung aus, oder? Wenn man es schon hat, dann ist es kein Glauben mehr. Wenn ich Gott vertraue, dann gehe ich also ein Wagnis ein. Ich hoffe auf etwas, das ich noch nicht sehe, das ich jetzt noch nicht erlebe. Ich hoffe zwar darauf, aber es fühlt sich vielleicht noch nicht so an. Wenn ich von Herzen vertraue, hoffe ich darauf, dass Gottes Möglichkeit in die Wirklichkeit dieser Welt hineinkommt und sie mehr verändert und manchmal sogar auch die Situation verändert. Das Vertrauen ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Vielleicht verlierst du ja zuerst etwas dabei. Du weißt es im Moment noch nicht. Das hat mit Vertrauen zu tun. Ein Beispiel. Die Fotoapparate waren noch nicht so gut. Das war der Abraham. 75 ist er da. Und er entscheidet sich dazu, auf die Einladung von Gott her alles aufzugeben, was er hat. Also er verlässt sein Setting. Seine Familie, seine Freunde, das, was er hat, seine Sicherheit. Er lässt es zurück. Er ist bereit, ein grosses Wagnis einzugehen. Er weiß noch nicht einmal, wo es hergeht. Und er kennt den Gott noch gar nicht. Der Abraham, 12 Kapitel später, Jahrzehnte später, der schickt er den Knecht, seinen Knecht, um eine Frau für einen Isaac, seinen Sohn, zu suchen. Und das ist für ihn gar nicht so ein grosses Wagnis. Weil er hat inzwischen, weil er Schritte vertrauensvolle mit dem Gott hat gemacht, erlebt, dass man den Gott nicht verlässt, dass der Gott verlässlich ist. Er hat erlebt, dass Gott dem Abraham in dieser Zeit nicht nur einen neuen Namen gibt, eben Abraham, sondern in dieser Zeit auch nicht enttäuscht. Wir lesen 1. Mose 24,1. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Also, ich weiß auch nicht, was wir machen würden, wenn wir mit 75 in diesen Ruf bekommen. Dort würden wir sagen, es ist jetzt gut. Oder würden wir sagen, also gut, hey, yes, packen wir es an. Jetzt war er sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet, heißt es, und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Unterm Strich, der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Das hat sich nicht in all diesen 100 Jahren seit seiner Berufung so angefühlt. Aber unterm Strich ist das, was er so festhalten kann. Am Schluss heisst es, er starb alt und lebenssatt. Was heisst denn noch die Namen? Der Name, den er von den Eltern bekommt, Abraham, heisst eigentlich, der Vater ist erhaben. Und Gott gibt ihm dann einen neuen Namen. ist nicht so gross anders im Hebräischen, Abraham. Aber die Bedeutung ist sehr wohl ganz eine andere. Abraham bedeutet nämlich Vater vieler Völker. Und vergessen wir es nicht, Sarah und Abraham haben 25 Jahre gewartet auf ihren ersten Sohn, den Isaac, den er Gott versprochen hat. Nach 24 Jahren haben sie das Gefühl, wir könnten vielleicht nachhelfen. Das wäre die ganze Geschichte mit dem Ismael. Hat Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Weil man nicht ist parat war zu warten, könnte man etwas überspitzt oder pointiert sagen. Und der Abraham hat mit 175 gelernt, dass es wert ist, Jahwe wieder zu vertrauen. Der Gott, der durch alle möglichen Höhen und Tiefen von seinem extrem spannenden Leben durchgetragen hat. Was ist am Anfang von einer Beziehung zwischen Gott und uns Menschen? Einerseits die Einladung von Gott, als erstes. Es ist Gott, der erwählt, nicht wir, die erwählen. Und das Zweite ist der Mut als angesprochene Person, der Mut von Abraham. Und sein Mut besteht darin, dass er ein Ja hat, dass er das Wagnis eingeht, weil er noch nicht weiß, wie es rauskommt. Ich bin überzeugt, viele von uns hätten etwas in dieser Hinsicht zu erzählen. Da hat Gott eines Morgens, eines Abends, irgendwann hat er vielleicht an deine Herzen geklopft. Und du hast gewusst, jetzt ist irgendetwas anders als sonst. Ich habe auch schon mal einen Vers gelesen, der mir wichtig war. Ich habe schon mal ein gutes Gespräch gehabt. Aber jetzt ist so ein Kairos-Moment. Jetzt geht es um die Wurst. Was sagen jetzt Vegetarier? Entschuldigung, ihr wisst, was ich meine. Einfach jetzt geht es um das Ganze. Jetzt bin ich ganz herausgefordert. Und wo du dich freiwillig und gehorsam meint ja das Hören, das eingeschlossen ist, wenn du dich gehorsam darauf einlässt, dann gehst du nicht nur ein gewisses Wagnis ein. Ich klammere die einen sagen dem Risiko, die anderen sagen dem Abenteuer. Es ist ein Wagnis. Sondern du hast dürfen erleben, dass Gott dich so geführt hat, wie du es dir nicht vorstellen konntest. Überall, wo wir auf eine Einladung von Gott reagieren, kommt etwas in Bewegung. Kennt ihr das? Ah, ich freue mich so auf die Zeit, wo man nach dem Gottesdienst beim Snack nachher ohne irgendetwas Textiles ums Gesicht herum austauschen kann über das. Und überall, wo wir uns nicht rufen lassen, dort fängt es mit der Zeit an zu töteln. Ich kenne das auch auf jeden Fall. Wo ich sage, hätte ich doch dort gehört. Und das Coole ist, es gibt nicht nur einen Ruf und wenn man es nicht gemacht hat, ist halt vorbei. Sondern mein Gott, der gäng wieder ruft und der gäng wieder wirbt um unser Vertrauen. Nur durch solche Schritte vom Vertrauen und wenn sie am Anfang noch so klein sind, lernen wir ihn besser kennen. Sonst erleben wir nur, was jemand anders mit dem Gott erlebt hat. Und dann nackte Zweifel immer noch daran, und wir können es nicht ganz glauben. Aber dort, wo wir uns darauf einlösen, wo wir einen Schritt wagen und sagen es nochmal, wenn es noch so klein ist am Anfang, werden wir verändert werden. Werden wir erstaunt sein über das, was er parat hat, über das, was er machen kann. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, die Beziehung zu dem Gott ist das Beste, ist das Kostbarste, das Genialste, was es überhaupt in diesem Leben gibt. Man sieht ja innerhalb von einem Jahr, was alles blättert hat, wo man sich nicht vorstellen konnte. Nur ganz kurz, im Tagesgespräch war letzte Woche einer am Mittag, der verantwortlich war für die Schuldenbremse. Der Serge Gaillard. Und er hat aufgehört im Februar und hat dort so gesagt, jawohl, das sei so cool, wie wir als Schweiz unterwegs sind, sei als Geschenk und so. Und ja, stimmt, das, was wir gespart haben, das sei auch für die Zeit von Krisen, wo irgendwann vielleicht kommen. Ein Monat später ist das eintreten, was er nie gedacht hat. Oder? Wir alle kennen das auf die eine oder andere Art. Und da sind wir beim Kern des heutigen Themas. Dein Glaube kann Flügel überkommen. Dein Glaube kann Flügel überkommen, nicht wenn du Red Bull trinkst, sondern überall dort, wo du aufgrund von einer Verheißung vom himmlischen Vater, einer Einladung von Jesus, am Rufen vom Heiligen Geist folgst, wo du dich darauf einlässt. Du wirst verändert werden. Und vielleicht ist das bei dir gerade in diesem Moment der Fall, dass du sagst, eigentlich bin ich herausgefordert. Gott fordert mich raus, aber ich weiss nicht so recht. Ich wage es nicht so ganz. Vielleicht sagt ihr heute, wage den Schritt, riskiere etwas. Ich bin mit dir und ich sage es nochmal, auch wenn es sich nicht so anfühlt in diesem Moment. Und ich werde schauen, sagt Gott, dass du nicht im Chaos endest. Und wenn du Fehler machst, ich helfe dir, zu korrigieren. Noch wichtig, nicht ich korrigiere für dich, aber ich helfe dir, nicht zu korrigieren. Der Martin Luther, der Reformator, hat die Notwendigkeit von dem im Vertrauen auf Gott das Risiko einzugehen verglichen mit einer Fahrt über das Weite Meer. Genau gleich wie ein Abraham, ein Rahab, ein Mose, ein Maria, ein Petrus, wer auch immer, werde ich nur dort zu neuen Ufer kommen, wo ich es wage und wo ich einsteige. Schön, wenn ich am Strand bleibe und der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang und weiss ich was, bewundere. Aber es ist etwas anderes, wenn ich das Boot steige und alle, die schon mal in einem Boot waren, die wissen, es ist etwas anderes. Und zwar nicht einfach aus Langeweile oder weil ich irgendeinen Kick suche oder die einen machen es manchmal fast aus Dummheit oder haben das Gefühl, man könnte es noch probieren, sondern aus der Sehnsucht heraus, dass das Leben einen Sinn hat, dass Gott einen Plan hat mit meinem Leben, ein Ziel. Und dass ich nicht einfach auf dem Ozean der Zeit rumtümpel, orientierungslos, lustlos, sinnlos, bedeutungslos, einsam. Gott schreibt durch alle Zeiten Türen mit Menschen, die sich auf ihn einlassen, seine Geschichte weiter. Ist das nicht mega cool? Also Gott möchte mit dir seine Geschichte weiterschreiben. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Was für eine Möglichkeit, was für eine Ehre, was für ein Vorrecht. Glauben heisst also, vertrauensvoll an Bord gehen. Sich bewusst auf den dreieinigen Gott, auf den Vater, auf den Sohn, auf den Heiligen Geist einzulassen. Und die Frage wäre jetzt für uns heute, wollen wir von einem Abraham zu einem Abraham werden? Wollen wir von einer verachteten Rahab in Jericho, wo sie als Prostituierte gearbeitet hat, so verändert zu werden, dass sie im Stammbaum landet von Jesus Messias, eine Vorfahrin? Wollen wir von einem, ich sage jetzt, relativ bedeutungslosen Fischer Simon zu einem Apostel Petrus werden, der mächtig an Pfingsten sein Zeugnis gibt und Gott 3000 Leute hinzufügt? Wollen wir es? Möchten wir es? Gott drängt sich uns nicht auf. Er sagt nicht so, jetzt endlich. Aber dort, wo wir es verpassen, verpassen wir das Beste vom Leben. Und wir sind heute alle ermutigt, diesen Schritt zu tun. Zu dem zu werden, wo uns Gott gedacht hat, wo wir jetzt noch nicht sind. Zu dieser Person aufzubrechen, zu neuen Ufer. Eine Voraussetzung muss erfüllt sein, dass wir uns darauf einlassen, dass wir es packen. Unser Vertrauen muss ein bisschen grösser sein als unsere Furcht. Sonst steigen wir nicht ein. Solange unsere Angst grösser ist als unser Mut, wagen wir den Schritt nicht. Als Entlastung, es geht im Blick auf ein nächstes Wagnis nicht darum, keine Angst zu haben. Echter Mut zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich keine Angst habe. Sonst wäre es ja kein Wagnis, sonst wärst du ein Selbstläufer. Sonst wärst du ein Selbstläufer. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern, wie John S. Patton sagt, Mut bedeutet, die Angst eine Minute länger auszuhalten als die meisten anderen. Mut bedeutet, die Angst eine Minute länger auszuhalten als die meisten anderen. Also wo in unserem Leben stehen wir vor einer Entscheidung zwischen Risiko oder Sicherheit, zwischen Abenteuer oder Bequemlichkeit? Wo fordert dich Gott in diesem Moment dazu auf, den vermeintlich sicheren, bequemen Grund zurückzulassen und in das Schiff des Vertrauens einzusteigen? Noch einmal, nicht für einen erhofften, egoistischen, persönlichen Adrenalinkick, sondern um das Ziel zu erreichen, das Gott uns allen vor Augen malt. Unter anderem Offenbarung 21 und 22, aber es gibt noch viel mehr Stellen. Und um andere Menschen auf das Schiff des Vertrauens aufmerksam zu machen und sie in die atemberaubende Zukunft mit einzuladen. Also wir wollen ja nicht das Clubschiff besteigen, wo wir sagen, ist gut, jetzt sind wir gerade mit unserem Hauskreis drin, bin mit meinen Freunden drin, die Türe zu. Und wenn jemand die Türe zutut, ist es Gott wie dem Noah. Und nicht irgendjemandem hat die Türe von der Nase zugeschlagen, der noch hätte wollen, sondern sie alle nicht wollen. Und nicht wollen. Und noch einmal nicht wollen. Wie denn das wagen? Bin ich mutig genug dazu? Bin ich bereit, meine Angst einen Augenblick auszuhalten? Wenn wir uns vorstellen, die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg jung war, die haben Mut gezeigt. Dort hat man den Schirm zutun und sagen, das rendiert sich doch nicht, noch Kinder auf die Welt stellen, noch irgendetwas anzupacken. 39 bis 45. Die Leute haben Mut gehabt. Und wir, wo manchmal oder lange Jahrzehnte, wenn jetzt auch von meiner Generation, der Tisch gedeckt hat, üppig. Wir tun manchmal den Schirm hier zu. Und wir, die doch, denkt, einen Grund hätten, weiter mutig sind, etwas zu wagen, warum auch immer nicht. Also, das wäre ein anderes Thema. Gott wirbt um unser Vertrauen, er wirbt um unseren Glauben. Und um das zu veranschaulichen, möchten wir miteinander noch einen Clip anschauen. Ah, das wäre noch wieder eben einsteigen gewesen, genau. Er wird um unser Vertrauen. Wir schauen einen Clip von der Nina an. Sie ist eine junge Frau, die mit Ross zu tun hat. Und der Einstieg in diesem Clip zeigt quasi das Resultat. Da ist wie eine Beziehung, eine Freundschaft von der Nina zu ihrem Ross da. Und man merkt, das Vertrauen ist da. Und der Hauptteil von diesem Clip zeigt ein bisschen den Weg auf, wie kann das Vertrauen wachsen. Und es geht darum, sowohl bei der Nina und ihrem Ross, als auch bei Gott und uns, es geht nicht darum, dass sie das Vertrauen vom, der Wille vom Ross brechen will, sondern das Vertrauen vom Ross gewinnen. Und Gott möchte es genau gleich mit uns. Und wenn es nicht so ist, wenn es darum geht, dass etwas uns den Wille brechen will, dann ist es nicht der Heilige Geist. Ich habe gelesen, dass das in der Fachsprache das Join-up heisst. Und denken wir daran, jedes Mal, wenn wir drauf und dran sind, unser Vertrauen in Jesus zu verlieren. Wenn es Wüstenzeiten, Unsicherheiten, Misstrauen dazu, weil wir wegen Gott den Rücken zuzukehren, kommt er uns entgegen. Und bietet dieses Join-up an. Dass wir neu Vertrauen fassen können. Dass wir ihm neu nachfolgen können. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der gute Hirte. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und er ist die Tür, die in die Freiheit führt, wo wir uns alle danach sehnen. Wir schließen mit dem zwei Versen aus dem Matthäus 21, wo Jesus sagt, und ich lade euch ein, dass wir das gerade miteinander lesen. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Amen.
Ja, was ist das für ein Geschenk, wenn wir einen Zufluchtsort dürfen haben in diesen Zeiten, wo es wirklich stürmt manchmal, oder auch in den anderen. Es ist einfach schön, bei ihm dürfen daheim zu sein. Und entscheiden wir uns immer wieder, wirklich seine Gegenwart zu suchen, ganz bewusst. Und jetzt kommt der Moment, wo ich mich sehr fest freue drauf. Darum sind wir am Anfang so steil eingestiegen, dass wir diesen Moment jetzt auch noch haben können. Nadia gibt uns so ein bisschen einen Einblick in ihr Leben. Sie ist so seit dem Sommer eigentlich immer da, in Helsi am Sonntag. Das ist so doof mit diesen Masken. Sie hat manchmal so viele Leute da. Weißt du, ich nehme das da noch ein bisschen weg, sonst leidest du nämlich genauso fest, wie ich jetzt auch gelitten habe, wenn man die Leute nicht sieht und geblendet wird. Man merkt manchmal nicht mehr so, vor allem die Frauen haben alle noch so eine ähnliche Frisur. Ich kann es selber gar nicht recht auseinanderhalten, aber du bist eine von denen, die wirklich immer in Stark sind. Und du hast dich auch entschieden, wirklich fest in die Hälse zu kommen. Das freut uns mega. Und wir freuen uns sehr darauf, auf das, was du zu uns weiterzugeben hast.
Genau, wie Marianne schon gesagt hat, ich bin Nadia Fleisch und ich erzähle euch zuerst kurz etwas über mich. Ich bin 17 und mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Spital Giers. Wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin, dann bin ich im Winter auch gerne auf den Ski. Zu dem gehören dann noch später ein bisschen mehr. Oder Skitüren, die ich auch gerne. Dann im Sommer gehe ich gerne klettern. Oder zu Berg. Weil ich auf einem Bauernhof zu Glaris aufwachse, gehört halt auch das Heuen dazu. Mal mit mehr, mal mit weniger Lust. Und ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe noch 3 Geschwister. Und für uns, für mich ist es normal, dass man am Sonntag regelmäßig in die Kirche geht, dass man betet vor dem Essen, dass man die Bibel liest am Abend. Und ich habe auch an Gott geglaubt, aber weil es einfach so normal war. Aber ich hatte keine Beziehung zu ihm, so persönliche Beziehung. Und ich hatte auch das Gefühl, ich brauche das gar nicht. Es ist überall gut gelaufen. In der Schule war ich beliebt. Ich habe dort angefangen mit Skirennen fahren. Das ist wirklich so meine Leidenschaft. Und ja, dort hatte ich es auch super. Darum hat es für mich wie nicht gebraucht. Es war wie so eine heile Welt. Das Ganze hat sich dann etwas geändert, wo ich vor 4 Jahren recht eine schwierige Zeit hatte mit Skifahren. Ich bin in eine höhere Gruppe gekommen. Und normalerweise, wenn ich es dazu gekommen bin, bin ich gerade so integriert worden. Dann ist es super gegangen. Und dort war es dann anders, weil ich bin ausgeschlossen worden, bin ignoriert worden und auch so gemeine Sachen habe ich erlebt. Und ich habe es nicht gekannt vorher. Und auch eine Freundin, die ich vorher immer mit dem Skifahren unterwegs war, hat mich auf einmal auch ausgeschlossen. Und das hat mich auch mega getroffen. Und das Schlimmste war, ich nicht wusste, warum sie mich jetzt nicht mögen. Ich nicht wusste, warum. Und dann habe ich halt probiert, es wie zu ändern, es wie anzupassen. Aber es ist eigentlich nur schlimmer geworden. Und ein paar Beispiele sind, wenn ich zum Beispiel zum Sessel gekommen bin, sind die anderen schon da gewesen, und dann haben sie mich gesehen und dann sind sie einfach gegangen und dann konnte ich halt allein mit dem Sessel fahren und für mich war es dort das Schlimmste, dass ich einfach allein gewesen bin und auch in diesen ganzen Lager, die es gegeben hat, bin ich halt einfach eine Woche wie allein gewesen und ja. Für mich ist dort so meine ganze heile Welt, alles, was ich das Gefühl hatte, ist gut, ist alles zusammengebrochen. Und ich habe angefangen, mir zu zweifeln. Und für mich ist aber das Aufhören mit Skifahren nie in Frage gekommen, weil ich so gerne Ski gefahren und die Rennen. Und ja, einfach das Adrenalin, das man dort hat, ja, das ist keine Option gewesen. Aber und auch meine Familie ist immer hinter mir gestanden. Aber ich habe trotzdem gemerkt, hey, so geht es nicht mehr weiter. Also ich schaffe es nicht mehr allein. Und ich habe realisiert, dass ein Mensch mega verletzen könnt oder auch enttäuschen könnt. Und darum habe ich wie auch versucht, so nach einer Sicherheit, nach so etwas, wo ich mich festhalten kann, das immer da ist, das sich nicht ändert und wo mir Kraft gibt und auch wo bei mir ist, wenn ich im Skifahren bin. Nicht nur daheim oder mit meinen Freunden. Dann, dann hatte ich sowieso eine Erinnerung. Das ist doch so ein Gott, oder ja, vielleicht ist ja Gott mehr als nur Bibel lesen am Abend. Und dann habe ich so angefangen, Hilfe bei ihm zu suchen und habe mich mehr angefangen, mit ihm zu beschäftigen und mir bewusst Zeit mit ihm zu nehmen. Und ich habe dann angefangen, seine Gegenwart zu spüren und habe mich nicht mehr so allein gefühlt. Also vor allem auch so am Skifahren habe ich wie gemerkt, hey, ich habe etwas an meiner Seite. Und das hat mich auch getröstet. Und ich habe mich dort so wie bewusst entschieden, vorher habe ich auch geglaubt, aber wie so bewusst entschieden, um mit Gott zu leben. Und ja, dann hat so wie Gott angefangen, mir so Türen zu öffnen, weil ich habe in dieser Zeit Michelle kennengelernt. Und sie ist ein Ungeschenk für mich, weil sie hat mich so ermutigt und sie hat mir die Liebe von Gott gerade auch noch mal näher gebracht. Und ist immer für mich da gewesen. Und viele haben mir über WhatsApp-Sprachaufnahmen so kommuniziert. Oder auch zum Teil uns in echt gesehen. Aber dort konnte ich wie dann, können, wenn ich im Büsli war, wenn wir so hergefahren sind und wieder ganz allein war, konnte ich es wie anhören und es hat mich ermutigt. Und einmal hat sie mir dann den Vers geschickt, wenn Gott für dich ist, was kann denn gegen dich sein? Und dieser Vers hat mich beim Skifahren dann immer begleitet, weil ich konnte mich immer daran erinnern, dass Gott bei mir ist, wenn ich das mir so verinnerlicht habe. Und ich habe mir dann wie vorgestellt, jetzt bin ich zwar da allein auf dem Sessel, aber wie Jesus sitzt jetzt wie gar nicht mehr. Und ja, es ist dann trotzdem, auch wenn ich gewusst habe, ich habe immer, es wäre an meiner Seite, und ich konnte mich immer wieder auftanken, ist trotzdem zum Teil verletzend gewesen und es hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber ich wusste, ich habe nie tiefer gehen als in Gottes Hand. Dann vor knapp 2 Jahren habe ich dann aufgehört mit Skifahren, weil ich meine Skikarriere habe ich beendet. Dann habe ich angefangen mit der Lehre. Und es wäre nicht möglich gewesen, eine Sportlerlehre zu machen. Und auch, also die Resultate wären zu wenig gut gewesen, dass es sich gelohnt hat, zum Weiterfahren. Und ich habe nicht gemerkt, boah, die Zeit hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber Gott hat das wie mit mir durchgestanden. Und wie es im Korinther 10,13 heisst, wenn Gott einem auf die Probe stellt, dann schaut er auch, dass wir die bestehen können. Und ich glaube, genau das, oder der Vers ist genau die Bestätigung für das Erlebnis mit dem Skifahren. Und das Positive an dieser ganzen Sache ist ja, Gott hat mich durch das näher an sein Herz gezogen und ich jetzt wie eine Beziehung zu ihm, was ich vorher nicht hatte. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass ich Jesus wirklich brauche, dass ich seine Rettung auch wirklich brauche, dass ich sonst verloren bin. Und darum habe ich mich ein bisschen später taufen lassen. Einfach so, wie nochmal ein Zeichen setzen, ihr sichtbare und ihr unsichtbare Welt. Und einfach auch als Erinnerung für mich, hey, ich habe mich dort bewusst entschieden, das ist gut so. Dort habe ich dann auch zuerst eine Weile lang gedacht, jetzt ist es vorbei, ja, jetzt ist alles gut, super. Und ein bisschen später habe ich aber realisiert, boah, in gewissen Bereichen bin ich aufgebrochen. Das hat mich einfach aufgebrochen. Und habe gemerkt, ich brauche Heilung. Und an dieser Heilung bin ich auch jetzt immer noch dran, weil also vor allem an meinem Selbstwert, meine Identität zu finden. Aber gerade letztens habe ich den Spruch gelesen, God loves me as he finds me. Also er liebt mich so, wie ich jetzt gerade bin. Und ja, das finde ich urmutigend. Und auch, dass es so wie, alles ist ein Prozess mit Gott. Und das ist auch mega cool, weil er kann mich auch schon in dieser Heilung drinnen noch brauchen. Also auch wenn meine Welt noch nicht wieder heil ist, auch in dieser gebrochenen Welt kann er das mit mir anfangen. Und das habe ich auch schon erlebt, weil vor ungefähr einem Jahr habe ich mir so christliche Freunde gewünscht, weil ich keine christliche Freunde hatte oder enge christliche Freunde. Und dann, kurz darauf, habe ich Sina kennengelernt. Und sie ist so ein Segen für mich. Ja, ich habe die auch gerne. Und durch sie habe ich dann in einer Small Group gefunden, wo wir so jede Woche miteinander die Bibel lesen. Dann habe ich, also meine beste Freundin, mit ihr mache ich die Lehre. Und sie hat Gott noch nicht so gekannt oder ist noch nicht so nach gewesen. Auf jeden Fall war mein grösster Wunsch für sie, dass sie Jesus persönlich kennenlernen darf. Und ja, mittlerweile bin ich mit Sina am Jugendalpha-Leiter. Das ist so ein Glaubensgrundkurs. Und sie, also meine beste Freundin und eine Freundin, die auch mir mega ans Herz gewachsen ist, nehmen daran teil. Ja. Und ja, es gibt noch ganz viele Sachen, die mich Gott beschenkt hat. Weil ja, Gott ist einfach so real geworden für mich und ich habe realisiert, hey, er kann auch wirklich in einer Welt, die noch nicht heil ist und wo es auch noch ganz viele Verletzungen und Wunden hat. Ja. Aber Gott ist da, egal wie die Situation aussieht. Und jetzt muss ich aber doch noch etwas sagen. ein ungrosses Geschenk für mich ist, dass ich meine geistliche Heimat da heil gefunden habe. Und ja, ich fühle mich da so wohl und möchte einfach auch David und Marianne danken, vielmals sagen, dass ihr mich so willkommen geheißen habt von Anfang an. Und ja, ich kenne euch zwar noch nicht alle, aber ich freue mich schon darauf, um mit euch zusammen mit Jesus unterwegs zu sein, mit allen Höchst und Tiefs. Und ja, vielleicht können wir schon bald austauschen beim nächsten Snack. Aber ja, Gott wird wissen, wenn.